Herzlich willkommen im Wartezimmer Kinderwunsch. Zurzeit sind alle Leitungen belegt. Wir möchten Sie um noch etwas Geduld bitten, denn es sind aktuell 158.283 Paare vor Ihnen dran. Lehnen Sie sich zurück, nehmen Sie den Druck raus und fahren Sie entspannt in den Urlaub. Wir werden Sie anrufen, sobald es uns möglich ist. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine erholsame Zeit und eine gute Überbrückung mit unserem Podcast.
Bitte warten Sie.
Also das war es auch schon wieder geil. Ich wollte jetzt eigentlich nur ein Foto mit dir machen für den Podcast.
Ja und?
Ja.
Und jetzt?
Ja, das ist immer eine Geburt. Das ist echt immer ein Drama, wenn wir mal ein Foto machen sollen. Das magst du gar nicht, gell?
Nee, gerade nicht.
Nee, warum nicht?
Möchte ich nicht.
Nee, kein Foto?
Nee.
Ja, man hat's gemerkt. Du. Also ich habe jetzt, glaube ich, 10 Fotos gemacht, bis wir jetzt ein Bild hatten. Naja, gut. Auf jeden Fall in diesem Sinne herzlich willkommen heute zu unserer neuen Podcast-Folge. Ja, warum geht's heute eigentlich? Ich würde jetzt heute nochmal so ein bisschen erzählen, wie jetzt eigentlich der neue Plan ist. Und warum wir eigentlich nach Spanien gehen und wie es auch dazu kam, auch zu der Klinik, wie wir die ausgewählt haben. Ja, was wir uns auch davor alles angeschaut haben, warum es auch Spanien ist, ne? Warum wir ins CAA gehen. Und das würden wir heute mal so ein bisschen erzählen wollen. Und dann natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Weil ich habe ja jetzt die Pille abgesetzt und irgendwie muss es ja auch mal wieder mit uns irgendwie weitergehen. Ja, Schatz?
Ja?
Bist schon eingeschlafen?
Nein.
Okay. Weißt du noch eigentlich, warum wir nach Spanien gehen? Kannst du dich an diesen Tag erinnern, als wir das
entschieden haben? Also ganz bestimmt nicht, weil wir da Urlaub machen wollen.
Nee. Naja, Urlaub, also ich meine, es ist schon auch ein schönes Urlaubsland, ne? Also.
Soll ich jetzt erzählen, wie, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau.
Weißt du auch nicht mehr genau?
Nein.
Okay. Na gut, dann erzähle ich.
Also es, ich weiß nur, dass du mit Tschechien nicht so begeistert warst.
Ja. Also ich habe nämlich mal einen Vortrag gehört, der war glaube ich sogar von der Eizellspende.de von Claudia und Chris und da ging es eben um ausländische Kliniken und tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, war Spanien Platz 1 in Europa, wenn es um die Fertilität geht, also um Kinderwunschkliniken geht und die Reproduktionsmedizin. Und Tschechien war da eher, ich glaube so auf Platz 3 oder so, Platz 2 war glaube ich Griechenland. Also total spannend. Das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben, dass der Spanien auf jeden Fall der Vorreiter ist und die da in der Forschung sehr weit sind und eben auch ja, einfach viel mehr anbieten als deutsche Kliniken. Unter anderem eben auch eine genetische Untersuchung der Blastozysten. Das kannst du in Deutschland schon machen lassen, aber dafür brauchst du halt eine Genehmigung vom Staat, weil das ja so unethisch ist, wenn man sowas macht. Ja, und deswegen muss man das genehmigen lassen. Das ist hier auch sehr, sehr teuer hier in Deutschland und in Spanien kannst du das immer machen lassen ohne Genehmigung. Und kannst das halt jederzeit machen und die Kosten sind deutlich günstiger als in Deutschland für sowas. Und du hast natürlich auch die Möglichkeiten einer Eizellspende, ne? In Spanien oder halt auch andere Spenden. Du kannst ja auch eine Embryospende, also wo Sperma und Eizelle gespendet werden. Also da gibt es wirklich viele Methoden. Ja, irgendwie war es halt so, dass ich nach diesen ganzen gescheiterten Versuchen, ich hatte es ja jetzt auch in der letzten Folge erzählt, zum Beispiel auch der letzte Versuch dann mit der Immunologie und so. Und ja, wir kommen einfach nicht weiter, ne? Also ihr merkt es, wir haben 8 Embryotransfere und wir kommen nicht weiter. So, und wir müssen jetzt einfach mal was anders machen. Und wenn die da in Spanien ja so super sind, ne, dann warum nicht? Ja, deswegen haben wir uns dann dazu entschieden. Ich hatte mir aber dann überlegt, ich hole mir einfach mehrere Angebote ein in Spanien. Und aber auch aus Tschechien, weil Tschechien ja auch, wie gesagt, ne, irgendwie so Platz 3 oder 4 oder so ist in Europa. Und die sind halt näher dran und die sind halt noch günstiger als Spanien. Und deswegen dachte ich mir, komm, dann schauen wir uns da auch nochmal 2 Kliniken an. Jetzt hast du da eine Masse an Angeboten. Also ich wusste ja gar nicht, wo ich ansetzen soll, weil es so viele Kliniken gibt. Und ganz viele Mädels in Instagram sind auch in ganz vielen verschiedenen Kliniken. Und ja, dann hast du dir die Homepages angeschaut und natürlich hört sich da das meiste auch immer total überzeugend an. Ja, ich bin irgendwie nicht wirklich weitergekommen und habe mir dann Hilfe geholt. Tatsächlich hat sich die Claudia von eizellspende.de bei mir gemeldet. Die haben sich auf das Thema ausländische Kliniken spezialisiert. Das war eher Zufall, dass sie sich bei mir gemeldet hat, weil sie nämlich jemanden für ihren Blog gesucht hat, weil die noch eine neue Website erstellen und da ja eben auch so ein paar Kinderwunschmädels in den Blog mit reinnehmen wollen. Und Ja, das haben wir dann alles da besprochen und gleichzeitig hat sie mir eben angeboten, du pass auf, ich kann euch da natürlich auch unterstützen bei eurer Reise mit ihrem Mann zusammen. Und gerade wenn es um das Thema Klinikauswahl geht, dass wir da einfach mal ein paar Kliniken zur Auswahl bekommen. Dass sie uns da ein paar vorschlägt, weil die haben da, ich würde sagen, wirklich ein unglaublich gutes Netzwerk und kennen sehr viele Kinderwunschärzte und auch die Strukturen dahinter. Ne? Also was sind da auch große Unternehmen am Ende? Was sind vielleicht eher kleinere, privatere Praxen? Also da muss man schon auch ein bisschen schauen, dass du da halt auch nicht in so ein Massending reinkommst, wo es halt nur um Zahlen, Daten, Fakten geht. Und ja, genau, dann haben wir, kannst du dich erinnern, habe ich ganz viele Kliniken mit der Claudia besprochen, wir hatten viele Telefonate und eben haben uns dann anhand der Homepages und dem, was wir da so gesehen haben, für 2 Kliniken in Tschechien entschieden und für 4 Kliniken in Spanien haben die dann über Erstgespräche online geführt. Das war dann alles schon im Juli und August, ne? Also lief immer alles bei uns parallel. Ja, und ich weiß nicht, aber wie war für dich der Schritt, als wir so entschieden haben, jetzt machen wir da mal so diese Erstgespräche online mit denen?
Und das war ja mein Antrieb. Das kam ja von mir.
Ja, stimmt, du hast es auch schon mal gesagt
gehabt. Ja, weil ich gesagt habe, das müssen wir jetzt in Angriff nehmen und nicht erst Ende des Jahres. Und ja, und dann kam das ja mit der Claudia irgendwie durch Zufall, dass die dann dich irgendwie kontaktiert hatte und als wenn sie das irgendwie gehört hätte. Und somit war dann schon mal so ein bisschen die Auswahl einfacher, weil einfach die Claudia da sich auch alle Kliniken irgendwie angeguckt hat und hat das so auch
mit ihrem Mann zusammen, Chris.
Also nicht bewertet, aber es macht die Auswahl ein bisschen einfacher, weil sie dann eben schon dort war und dann einen Einblick hatte. Und ja, somit hast du ja dann dich da auch noch mal ein bisschen näher mit beschäftigt und dementsprechend sind dann halt die 6 Termine statt oder haben dadurch stattgefunden. Und ja, das hat natürlich dann, also es kostet immer alles viel Zeit, deswegen ist auch der Tipp, nicht zu lange warten und überlegen und vielleicht erst irgendwie 6 Monate später. Aber, also man kann viele Sachen auch schon parallel in die Wege leiten und somit sind dann halt dann auch die Zeiten oder verkürzen sich dann auch so ein bisschen die Wartezeiten, ja. Bis man auch einen Termin bekommt und dann mit denen gesprochen hat und dann muss man sich auch erstmal auch darüber Gedanken machen.
Und entscheiden und so, ne?
Das sind ja doch dann einige Sachen, die dann die Kosten und auch logistisch war natürlich für mich Tschechien erste Wahl, weil wir einfach da mit dem Auto einfacher hinfahren können und da sind wir in 5 Stunden dort. Da kann man auch zur Not dann auch wieder am nächsten oder gleich am selben Tag zurückfahren. Und das ist mit Spanien halt eben ein bisschen schwieriger, weil du brauchst Flüge, du brauchst vielleicht auch noch eine Nacht im Hotel oder Airbnb. Also da hängt dann doch ein bisschen mehr Aufwand dran. Deswegen war eigentlich für mich Tschechien besser geeignet. Aber wenn man halt dann natürlich die Qualitäten und auch die Erfahrung und die Kompetenzen dann in Spanien sieht, ist man da wirklich besser aufgehoben.
Ja, war das auch dein Bauchgefühl? Also ich hatte das nämlich auch, wir haben uns ja dann alle Kliniken angehört und ich muss wirklich auch sagen, dass in Tschechien ich auch wirklich das Gefühl hatte, dass die Spanier weiter sind. Also dass da einfach nochmal ein ganz anderes Setup dahinter steht, würde ich aber gleich nochmal im Detail auch drauf eingehen wollen. Also Tschechien haben wir ganz konkret die IVF Europe und die Repromeda uns angeschaut. Wir haben uns bewusst nicht diese ganzen Großen in Tschechien angeschaut. Sicherlich auch, ja, keine schlechten Ärzte oder so, ne? Aber es ist halt sehr viel auf Zahlen, Daten, Fakten basiert und es ist halt ein Riesenunternehmen und ja, ne, ihr wisst, da steht halt dann auch einfach der finanzielle Aspekt im Vordergrund und da muss man, finde ich, bei dem Thema Kinderwunsch einmal vorsichtig sein und ich finde, da sollte es vielleicht eher weniger ums Geld gehen. Und klar, dass die Leute alle davon leben müssen, aber der Ansatz sollte eigentlich eher sein, den Frauen zu helfen und sie schwanger zu machen und nicht Geld zu verdienen. Ne? Also das ist ja schwierig und ich habe auch von diversen Erstgesprächen von anderen gehört, dass es tatsächlich, es bestätigt halt absolut meine Hypothese, es geht ums Geld. Da werden Dinge geraten, die am Ende denen mehr Geld bringen und sie vielleicht nicht schneller zum Ziel bringen. Also das ist halt das, was ich mitbekommen habe. Vielleicht habe ich da auch ein falsches Bild. Ich meine, vielleicht sind wir da auch nicht tief genug drin gewesen oder so. Aber da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Es sind ja auch viele, viele Angebote und ja.
Also in erster Linie ist, jede Klinik will Geld verdienen. Und natürlich ist das Problem können die natürlich so in einem Gespräch nicht sofort verstehen. Also das natürlich kann man sagen, das und das und das ist passiert und haben wir schon gemacht und dann können die das schon ein bisschen abschätzen, aber...
Nee, nicht überall.
Nicht also überall, aber...
Die schicken dir ja Angebote dann nach den Gesprächen.
Es gibt eine Range, die ist dann von bis und das, da sind die irgendwo alle drin. Also es gibt jetzt nicht ganz billig und auch nicht natürlich ganz teuer, gibt es sowieso. Das sind halt dann die großen Pakete mit allen drum und dran. Aber im Endeffekt bei einigen Kliniken oder einigen Terminen hat man auch gespürt, dass das so ein Verkaufsgespräch war. Ein bisschen. Und das war, ja. Der wollte halt dann auch, hat das auch alles schön geredet und alles ganz toll. Und man hat dann eben, da muss man eben aufpassen, dass man sich da nicht falsche Hoffnungen macht. Die müssen auch irgendwo ihr Geld verdienen und das halt mit uns. Auf jeden Fall ist es halt so, dass dann auch, man muss ja mit der Sprache auch gucken, ne? Wenn man mit Englisch nicht so versiert ist. In Tschechien ist dann wieder Vorteil, da sprechen viele Deutsch. Spanien überwiegend Englisch und wenn man Glück hat, dann ist auch vielleicht jemand dabei, der auch Deutsch spricht, was auch die Kommunikation einfacher macht. Und auch natürlich von den Frauen oder auch den Männern, beziehungsweise man will ja auch sein Problem ein bisschen oder so gut es geht erklären und das kann dann manchmal mit Englisch auch schwierig werden. Ja. Aber
und ich würde jetzt eben nochmal kurz, bevor du ausschweifst, ich würde jetzt Richtung Tschechien nochmal schauen. Also da hatten wir zwei Kliniken, die sind natürlich deutlich günstiger. Ne? Also das ist jetzt auch nicht total günstig, aber auf jeden Fall günstiger als Spanien die Preise hat. Und das Angebot ist das gleiche oder relativ ähnlich, aber du hast natürlich unterschiedliche Ärzte, sehr logisch. Und da, finde ich, merkt man schon Qualitätsunterschiede. Also da gibt es halt die Ärzte, die halt total kundenorientiert sind und sagen, ja, ich so ungefähr, ich mache alles, was sie wollen, ne, so. Weil das bringt ja auch viel Geld, weil meistens wollen wir ja immer recht viel und das kostet ja auch immer alles recht viel und die machen dann auch alles. Und dann gibt es halt die Kliniken, die halt ganz klar sagen, nee, also das ist totaler Blödsinn jetzt hier und das würden sie uns nicht empfehlen. Und ja, also da gibt es dann schon auch eine entsprechende Beratung dann dahinter. Und da muss ich sagen, war IVF Europe zum Beispiel super. Also der hat da ganz klar gesagt, naja, also ganz ehrlich, wenn sie mich fragen, ich würde das halt nicht machen, ich halte das für nicht für sinnvoll oder ja, das würde ich auf jeden Fall machen oder wir machen das so und so und so und so. Also da merkst du natürlich schon so die Gespräche, wie unterschiedlich sie sind. Was mir aufgefallen ist, da in Tschechien hat tatsächlich bei dem Thema Immunologie war halt schon auch große Zurückhaltung. Also klar, wenn ich das will, dass wir das mittherapieren lassen, dann hätten sie es mit einem gewissen Grad, also zum Beispiel so ein bisschen Cortison und vielleicht ein bisschen Omega-Ven oder so mitbegleitet. Also wir hätten das quasi zugelassen, aber ja, waren da auch sehr, sehr zurückhaltend, kannten sich da oder haben sich da auch einfach nicht drauf spezialisiert oder auch nicht damit weiter, glaube ich, beschäftigt, weil es ja für viele, ja, habe ich auch schon gesagt, nicht relevant ist. Und für mich war es aber wichtig, eben eine Klinik zu finden, die schon auch Immunologie mit begleitet und sich da auch gut auskennt, weil wir ja einfach auch nicht genau wissen, ob das jetzt da ein Problem ist oder nicht und ich will es halt nicht vernachlässigen. Ja, dann sind wir eben noch nach Spanien zu den Kliniken, eben alles Online-Gespräche, da hatten wir die Eugin, Marquez, CAA, Barcelona und das Bernabeu-Institut. Und das Bernabeu ist ja schon auch wieder dieses Massending, dieses Große. Da bin ich tatsächlich auch vor Ort gewesen bei einem Erstgespräch auf Mallorca. Und da war ich alleine, weil ich da mit meinen Mädels Urlaub gemacht habe. War auch ein absolut kompetentes Gespräch, halt alles auf Englisch, ne? Ich meine, das muss man schon auch irgendwie mögen und können. Das hat schon auch eine gewisse Distanz nochmal, finde ich, wenn du halt nicht auf Deutsch sprechen kannst. Und die sind auch beim Thema Immunologie auch relativ zurückhaltend, also so wie alle anderen Ärzte auch. Natürlich kann man es mittherapieren lassen, bla bla bla, aber auch die hätten sich da auch nicht weiter so viel damit beschäftigt, ne, mit dem Thema, bei mir jetzt zumindest. Und ja, dann waren wir bei Eugin, die wollten gar nichts von Immunologie wissen, also die hätten noch nicht mal irgendwie Cortison oder so, glaube ich, zugelassen, ich weiß es nicht, ne, aber die waren da sehr, sehr straight und das war auch, ja, das Gespräch war, würde ich sagen, auch okay, ne, aber hat uns halt auch einfach nicht überzeugt, so von der Vorgehensweise und den Ansätzen. Und dann waren wir noch bei Marquez. Marquez ist ein unglaublich beeindruckendes Institut. Die haben, also allein die ganze Einrichtung, sowas habe ich noch nie erlebt. Also da wird ja absolut auf den Patienten eingegangen, dass er sich da wohlfühlt und da das Feinste vom Feinsten und irgendwie mit einem Dschungel, wo du durchläufst, absolute Harmonie und ach ja, und dann spielen die beim Transfer irgendwie mit einem Orchester und also total krass, ne, was es da alles gibt. Gibt es dann noch sogar so Geräte, die du in die Scheide einführst, wenn du dann den Transfer hattest oder wenn du schwanger bist oder so, die dann eben auch Musik spielen und dann quasi der Embryo mit Musik bespielt wird. Das soll halt auch die Einnistung fördern und solche Geschichten. Also ja, die haben da nochmal ganz kreative Ansätze, würde ich es jetzt mal nennen. Fand ich aber total süß irgendwie, dass sie halt mit sowas arbeiten und hatten auch einen sehr, sehr empathischen Arzt, der ja unglaublich mitfühlend war. Aber ich den Eindruck hatte, dass sie bei uns, weil wir halt schon so viele Versuche hatten, eher so ein bisschen unsicher waren. Ne? Und das ist natürlich, wenn du da so ein Gespräch hast und nicht so genau weißt, so, was machen wir jetzt mit denen und so. Und das ist ja schon irgendwie ein bisschen komplexer bei euch. Und auch Immunologie halten sie nichts davon und so. Und ja, da hatte ich so gemerkt, ist absolut liebevoll, aber halt vielleicht nicht die richtigen. Und dann sind wir zum CAA Barcelona gekommen, zum Dr. Herrero. Und wir haben uns dann für CAA Barcelona entschieden. Jedes Gespräch, was wir mit dem Dr. Herrero haben, ist einfach, weiß ich nicht, als hätten wir das gleiche Gehirn. Ja. Das ist echt krass. Also ich bin noch nie mit einem Menschen so oft einer Meinung gewesen wie mit Dr. Herrero. Und alles, was er sagt, sage ich, ja, genau so. Genau so würde ich es auch machen. Genau so ist meine Logik. Alles, was er auch anbietet, das ist so vielseitig. Also der macht zum Beispiel auch diese Biopsien, ne? Natürlich diese PGTA-Untersuchungen, wie alle anderen ja natürlich auch. Und untersucht aber zusätzlich die Mitochondrien beim Embryo. Ich bin fast gestorben, als ich das gehört habe. Wie geil ist das, ne? Also Thema Mitochondrien ist ja eh voll mein Thema. Ich habe ja so, so viel für meine Mitochondrien gemacht, mich so viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und jetzt sitzt da ein Arzt, der das auch noch untersuchen kann. Ich meine, das ist natürlich auch super spannend, ne? Wie geht es meinen Mitochondrien im Embryo selber? Also diese Transparenz und diese Auskunft zu bekommen, ist für mich total wertvoll. Und dann natürlich hat er eine eigene Immunologin. Ne? Also die haben da extra jemanden für eingestellt. Er sagt auch, er weiß es nicht, ob das relevant ist. Er redet eigentlich so wie ich. Und natürlich hängt viel mit dem Embryo zusammen. Aber er sagt, es gibt halt auch die Frauen, da hilft das halt dann auf einmal, wenn man dann da halt, keine Ahnung, Cortison und was auch immer alles gibt. Und dann sind die halt auf einmal dann doch schwanger. Ne? Und also er will das halt auch immer mit therapieren lassen und sein Prinzip ist die All-In-Methode. Und genauso sehe ich es auch. Wir wissen es nicht, ob es relevant ist. Ne? Die Studienlage ist da einfach auch nicht ganz eindeutig und es gibt halt Frauen, da hat es wohl irgendwie ja dann doch auch gewirkt und ja, mein Gott, dann machen wir es halt mit. Also das.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass wir auch quasi fast die ersten Deutschen bei ihm waren, sondern wir hatten uns einfach mit ihm am wohlsten gefühlt. Und ja, am wichtigsten ist ja, dass halt die Frau sich mit dem Arzt wohlfühlt, weil wir Männer ja da eh doch ein bisschen zweitrangig sind. Aber ja, man hat einfach gespürt, da geht es nicht darum, dass er uns jetzt unbedingt catchen will als neue Patienten und die dann das Geld da lassen, sondern der hat bis jetzt an uns auch nichts verdient.
Nee, kein Sinn.
Also die ganzen Gespräche, die da auch stattgefunden haben, das ist alles quasi nochmal von ihm als, ich weiß nicht, wie man das schon Betreuung nennt oder so. Und ich denke mal, dass der ist auch schon so lange im Geschäft, dass er einfach auch sagt, er will uns helfen. Und das spürt man halt da auch. Ne? Und der nimmt sich dann auch die Zeit und alles. Und das ist, finde ich super. Ja.
Also unglaublich sympathisch und hilfsbereit, ne, kann man sagen. Mhm. Also, und er hat sich auch noch so ein bisschen auf dieses Thema niedriger AMH-Wert spezialisiert. Also eigentlich Jackpot. Also genau den Mann haben wir gesucht, ne? Und wir sind davon überzeugt, dass wenn uns jemand schwanger bekommt, dann ist es er. Und ja, das hat einfach gematcht. Und wie du schon sagst, ich weiß nicht, ob wir die ersten Deutschen sind, aber ich glaube, wenn er schon Deutsche hatte, noch nicht viele, weil das ist, man merkt natürlich von organisatorischen Prozessen sind die da vielleicht nicht so flink, ne, wie es vielleicht in Tschechien oder so ist und auch nicht so organisiert. Und vielleicht da brauchen sie an manchen Stellen ein bisschen länger. Aber mein Gott, ne, das ist halt dann die Orga. Das ist halt das eine und das andere ist halt der Arzt. Und für mich ist halt der Arzt da einfach wichtiger. Und ich brauche da jetzt keine, weiß ich nicht, Rundum-Betreuung da. Ich kenne mich ja auch selber sehr gut aus und würde auch merken, wenn auch irgendwas vielleicht nicht passt oder so. Ne? Also von, keine Ahnung, wenn da irgendwelche Missverständnisse aufkommen oder so. Aber auf jeden Fall, der spricht halt auch Deutsch. Ne?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist auch cool. Das ist, macht schon vieles einfacher, weil er einfach auch das dann besser versteht, sage ich jetzt mal, auch was Melanie dann für ein Anliegen hat. Und der ist auch mal natürlich von dir auch so beeindruckt, was du für ein Wissen mittlerweile hast. Und der hat auch schon gefragt, ob du nicht anfangen möchtest als Beratung irgendwie für irgendwann mal vielleicht deutsche oder mehr deutsche Patienten. Und da
Ja.
Hat er dir auch schon ein Kompliment gemacht. Also,
ja. Ja, vor allem ist irgendwie cool zu wissen, weil wir haben ja auch schon mal überlegt, ob wir nicht auch mal unabhängig von der ganzen Sache, wenn ich irgendwann mal auch nach Spanien mal auswandern wollen oder irgendwie ne so eine Richtung. Ich meine, kann man ja auch mal im Hinterkopf behalten. Und ich meine, theoretisch hätte ich da vielleicht sogar die Möglichkeit auch zu arbeiten. Ne? Also mit dem Wissen, wäre das, also wir wissen ja nicht, was im Leben jetzt noch passiert. Und das ist irgendwie cool zu wissen, wenn man weiß, ach ja, vielleicht, ne? Irgendwann vielleicht arbeite ich ja da wirklich auch nochmal. Also keine Ahnung. Einfach auch cool. Und die bieten zum Beispiel auch eine psychologische Betreuung mit an. Also da habe ich auch regelmäßig Gespräche. Akupunktur wird angeboten, Osteopathie. Also da machen die wirklich viel auch für die Leute, für die Mädels, für die Frauen, auch für die Männer. Und ja, das ist einfach ein rundes Bild, ne, würde ich sagen. Und das Schöne ist, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, ich hatte jetzt ja meine Zyste. Das heißt, wir hatten das Erstgespräch im September. Und bis heute konnten wir ja gar nicht anfangen mit der Behandlung. Wir haben es ja ständig verschoben müssen. Und trotzdem sind wir ständig im Gespräch und haben Gespräche mit ihm und mit der Therapeutin. Und wie gesagt, haben halt noch nichts an uns verdient.
Also wir waren ja einmal schon da.
Ja.
Genau.
Es war ja auch ganz lustig, ne? Wir waren ja dann dort. Finde ich übrigens auch spannend, dass in dem Wartezimmer das so ein eigener Bereich war. Also, dass du nicht mit anderen zusammensitzt, sondern dass das so ein eigener Bereich ist für uns. So
ja, es sind halt
Wänden abgesteckt
getrennte Wartebereiche. Ja. Also, das ist jetzt nicht, dass man da gesammelt in einem großen Raum sitzt, sondern es ist ein bisschen getrennt, genau. Und da gibt es dann auch Getränke und Kaffee und so. Also, das ist schon ganz, ganz angenehm. Und es ist keine große Klinik, was auch wieder angenehm ist, weil wie war es auf Mallorca? Die war wahrscheinlich recht groß, oder?
Nee, die war tatsächlich gar nicht so groß. Mhm. Also das ist ja auch nur ein Standort, du meinst das Institut Bernabeu,
ne? Ja.
Nee, das ist auch nur ein Standort, die haben ja ganz viele Standorte. So riesig fand ich das gar nicht da. Ne?
Also mit Barcelona ist wirklich auch logistisch gut zu handeln, weil man kann da auch recht günstig fliegen und das muss man ja alles irgendwie mit betrachten, ne? Und auch wenn man halt dann, wenn es dann mit dem Eisprung oder mit der, wie sagt man noch, wenn es dann mit der Stimulation losgeht und so weiter. Also das ist nicht ganz so easy, aber Barcelona ist da schon eine gute Wahl. Und die Klinik, wie gesagt, ist in so einer Seitenstraße nicht sehr auffällig, aber drin ist es natürlich topmodern.
Ja, extrem modern. Also da merkst du, da war auch irgendwie eine Renovierung erst vor ein paar Jahren. Das ist mit den ganzen Mülleimern, mit diesen Don't-Touch-Mülleimern und so. Und das, was auch spannend war, in dem Behandlungszimmer, ich meine, das ist ja relativ steril alles eingerichtet, finde ich, ne? Im Behandlungszimmer war quasi vorne der Bereich, wo du das Gespräch hast und dann ist so eine Milchglaswand oder so dazwischen, wo dann eben dieser Untersuchungsstuhl ist, wo du dann eben Ultraschall machen kannst. Und dann dahinter ist nochmal ein abgetrennter Bereich und da ist die Umkleide für die Frau, also auch mit so einer Schiebetür und eine Toilette und ein Waschbecken. Und das war so lustig, weil wir hatten eben erst so das Gespräch und das war halt alles ja so einfach ein gutes Gespräch. Und dann wollte er natürlich noch einen Ultraschall machen, das macht man ja immer mit dazu. Und dann meinte er so, ob ich noch auf Toilette muss. Und ich so, nee, eigentlich nicht, ne? Weil ich wusste ja nicht, dass da eine Toilette noch da drin ist. Und dann war ich drin und manchmal ist das so, wenn ich dann eine Toilette sehe, muss ich auf Toilette. Und dann hatte er eine Assistentin geholt, weil ich glaube, da ist halt immer eine mit dabei, die das halt dann alles mitprotokolliert. Dann waren halt der André, Dr. Herrero und eben diese Assistentin im Raum und ich war in der Umkleidekabine und ich wusste, oh Mist, ich muss jetzt aufs Klo, ne? Und es ist ja nur so eine Schiebetür. Und dann bin ich da. Dann dachte ich mir, okay, nee, komm, jetzt gehst du schnell auf Toilette.
Aber was meinst du denn auf Toilette?
Groß ja, Pipi. Nein, okay. Ich musste Pipi. Und dann, du sagst ja mal, dass ich so laut piesel.
Ja.
Und dann hatte ich, oh Gott, dann habe ich mich voll angestrengt, dass es halt nicht so laut wird, weil da ja alle Leute auf mich warten. Und dann habe ich halt ganz langsam, ganz leise versucht, Pipi zu machen. Und wahrscheinlich dachtet ihr, ich bin eingeschlafen, weil es hat einfach so lange gedauert, meine Blase war einfach so voll. Ich wusste gar nicht, dass ich auf Toilette muss vorher. Und es hat ewig, also gefühlt, glaube ich, ewig gedauert. Und dann kam ich raus und alle standen schon so bereit irgendwie. Und ich so, oh Gott, wie unangenehm, ne? Ich habe da jetzt, keine Ahnung, bestimmt 5 Minuten gebraucht, bis ich da mal ready bin. Und ja, ich weiß nicht, wie es von der anderen Seite war.
Nee, alles gut. Also, ich meine, das ist ja ein menschliches Bedürfnis auch und
ja, aber es war halt so unangenehm, weil die halt alle da so standen und gewartet haben. Weißt du, was ich meine? Und er mit seinem Zauberstab da, mit seinem Ultraschallgerät in der Hand und dachte, oh Gott, ey. Ja, manchmal ist das ein bisschen unangenehm, sowas. Aber gut, Charme ist ja eh was, was du im Kinderwunsch irgendwann verlierst oder verlieren solltest. Und
nein, nicht verlieren, ablegen.
Ablegen, ja. Naja, und dann haben wir geguckt und ja, von meiner Gebärmutter sind immer alle ganz begeistert. Ich weiß nicht, was an der so toll ist, aber ich finde sie auch ganz schön, aber sie scheint ja wirklich überhaupt kein Problem zu sein. Angeblich, ne? Weiß man ja immer alles nicht. Ja, naja, auf jeden Fall war das so das Erstgespräch und dann haben wir ja nur noch Online-Gespräche gehabt. Jedenfalls, weißt du, was mir noch einfällt gerade, was ich vergessen habe? Und zwar, weißt du, was auch ein Argument war, noch zusätzlich zu allen anderen Argumenten, warum wir jetzt zum CA Barcelona gegangen sind?
Nee.
Weil die nämlich die höchste Schwangerschaftsrate in Spanien haben.
Ach so, ja, stimmt. Über 80%, ne?
Ich weiß gar nicht mehr. Kann ich dir nicht sagen. Aber die war wirklich doch noch mal höher als bei den anderen.
Und sie haben, er hat doch 20 Jahre Erfahrung, also die,
oder? Ja,
die
sind er kommt doch, von der Uniklinik in Barcelona, hat da auch, ja, genau, in der Uniklinik viel geforscht und so, also hält auch viele Vorträge und ja, ist also absolut überzeugend, ne? Auf jeden Fall, wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe ja letztes Mal erzählt, die Pille abgesetzt, mein Zyklus, keine Ahnung, ich habe morgen Ultraschall, also vielleicht kriege ich einen Eisprung, vielleicht ist es aber jetzt auch wieder eine Zyste. Das heißt, wir wissen halt einfach nicht, wird sich der Körper wieder beruhigen, wann wird er sich wieder beruhigen, die Zeit läuft, mein AMH-Wert sinkt immer weiter, mein AMH-Wert ist auf 0,1, meine Antralfollikel gehen extrem zurück. Also da ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, da ist halt nicht mehr so viel da und je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Und das hatte auch nochmal die Ärztin die Woche bestätigt. Ich war in der Kinderwunschklinik hier in München-Pasing zur Zystenkontrolle und die hat auch ganz klar gesagt, also da ist auch wirklich nicht mehr viel. Die Antralfollikel sind vielleicht nur noch so 3 bis 4 Stück. Auf einer Seite, auf der anderen Seite war gar nichts zu sehen. Klar, wir haben halt jetzt die Pille oder ich habe jetzt die Pille genommen. Das kann natürlich dadurch auch ein bisschen weniger zu sehen sein. Das kann sein, dass es vielleicht noch ein bisschen wieder mehr wird. Wissen wir nicht, ne? Das sind ja immer alles nur so Annahmen. Und sie hat auf jeden Fall gesagt, also ich habe ihr das erzählt, dass wir nach Spanien wollen und wir wollen ja da diese PGTA machen. Was ist eine PGTA? Das ist eine Präimplantationsdiagnostik, eine genetische Präimplantationsdiagnostik, also eine sogenannte PIT. Das heißt, da wird die Blastozyste, bevor wir sie einsetzen, wird die biopsiert und dann wird sie eingefroren. Und anhand dieser Biopsie wird rausgefunden, ob diese Blastozyste genetische Veränderung hat. Und die meisten denken da halt immer an, ja, genetische Veränderungen, wie man sie dann eben diese sogenannten Behinderungen, die ja auch entstehen können. Aber es gibt ganz viele genetische Veränderungen, die auch ein Embryo gar nicht erst lebensfähig machen. Und das ist ja die Hypothese, dass das genau bei mir vorliegt, dass ich so viele genetische Veränderungen in dieser Eizelle habe, dass die gar nicht überlebensfähig ist. Ja, das ist halt von der Natur halt auch aus so vorgesehen. Die sind halt einfach nicht kräftig genug, ne? Und das können wir aber damit bestätigen lassen, weil das sind ja alles nur Hypothesen. Wir wissen es ja bis heute nicht, ob die wirklich alle genetisch verändert sind. Und ich möchte das aber gerne biopsieren lassen und eben untersuchen lassen und bestätigen lassen. Ist das wirklich so? Und jetzt ist das Problem, dass ja eh nicht immer im Alter jede Eizelle gesund ist, sondern du hast ja statistisch gesehen eh nur ein Drittel, wenn überhaupt, relativ wenige, die da wirklich auch gesund sein können, also laut Statistik. Ich bin halt auch nicht der Durchschnitt, also ne, man weiß es halt einfach nicht. Ja, das heißt, wir brauchen natürlich mehrere Blastozysten, um sagen zu können, ob wir irgendwie gesunde haben oder nicht. Jetzt kriegen wir aber wahrscheinlich gar nicht mehrere Blastozysten, weil ich auch nicht mehr so viele Eier habe. Ne? Also es ist ein bisschen so ein Teufelskreis und jetzt stand halt so ein bisschen im Raum, macht das dann überhaupt noch Sinn, diese Untersuchung machen zu lassen, weil wenn ich natürlich 2 Blastozysten habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass beide ungesund sind und dass das aber auch ganz normal ist, weil nicht bei jeder Frau jede Blastozyste gesund ist. Das ist ganz normal. Also es kann sein, dass halt auch erst dann die 4. gesund ist, ne? Also ein Drittel. Und das heißt, wir bräuchten halt eigentlich schon ein paar mehr Blastos, um halt dann auch eine gesunde zu haben. Und ja, ist halt auch eine Kostensache. Das können wir schon machen, ne? Wir können natürlich jetzt immer wieder stimulieren, bis wir halt genug Blastos zusammen haben. Aber ja, also eine Stimulation kostet halt auch 5.000 Euro. Also könnt ihr euch überlegen, wie viel Geld mich das kosten wird. Ja, also ziemlich schwierig. Die Kinderwunschärztin in Pasing hat mir davon abgeraten und hat gesagt, machen Sie doch einfach ICSI naturell. Ja, da waren wir vor einem Jahr auch schon und ich meine, die Methode hat halt auch nicht funktioniert, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir dann nochmal mit dem Arzt in Spanien gesprochen und er meinte, nein, wir machen die PGTA, wir brauchen einfach die Erkenntnisse. Wir müssen uns jetzt einfach mal diese Eizellen anschauen. Es sind ja alles nur Hypothesen und auch wenn es dann nur eine Blastozyste ist, aber wir müssen die einfach jetzt mal auch untersuchen, dann bekommen wir auch einfach Erkenntnisse. Ne? Und genauso sehe ich es auch. Wir brauchen einfach Transparenz. Ja, und dann war ich ein bisschen erleichtert, weil ich mir dachte, ja, so ist halt meine Logik auch. Lass uns halt jetzt einfach mal untersuchen und dann mache ich Minimum eine Stimulation, wenn es überhaupt wieder geht. Entscheidet ja jetzt mein Körper, das wissen wir ja nicht, ob es jemals wieder funktioniert, aber wenn er wieder funktioniert, möchte ich mindestens eine Stimulation machen und maximal drei. So, das ist jetzt der Plan. Aber ich habe gerade schon gesagt, das Problem ist, wir wissen ja nicht, ob mein Körper wieder funktioniert. Das heißt, wird der jetzt die ganze Zeit Zysten produzieren? Ja, kriegt er sich halt einfach wieder ein, ne, mit einem normalen Zyklus? Wir wissen es nicht. Und deswegen werden wir parallel noch einen zweiten Weg gehen. Wir haben jetzt die Eizellspende angestoßen. Was heißt das jetzt konkret? Ich werde, wenn mein Körper wieder funktioniert, falls er wieder funktioniert, stimulieren und parallel gehen wir auf die Suche nach einer Spenderin. Das macht natürlich die Kinderwunschklinik. Das machen wir selber nicht. Wir durchlaufen da aber so einen gewissen Prozess vorher. Das heißt, der nächste Schritt ist jetzt, dass wir Mitte Februar hinfahren und der André einen genetischen Kompatibilitätstest machen muss auf rezessive Krankheiten. Also da geht es dann um zum Beispiel fragile X-Syndrom oder solche Geschichten werden da eben nochmal ja, geprüft, ob da halt irgendwelche Erbkrankheiten vorliegen. Der Test dauert auch 4 Wochen, bis wir da ein Ergebnis bekommen. Und erst dann können wir mit der Suche loslegen. Was wir aber dann schon mal machen, ist, dass wir Sperma einfrieren lassen. Das heißt, André wird da in Spanien jetzt sein Sperma abgeben. Und dann lassen wir das einfrieren. Dann haben wir das dort auch auf Lager. Dann sind wir da auch so ein bisschen unabhängig davon. Wenn ich dann auch Versuche habe oder die Eizellspenderin, dann sind wir halt auch spontan. Dann muss ja André nicht drüber fliegen dafür, sondern dann liegt das ja dann alles schon dort auf Eis. Und dann wird von mir noch ein Gesichtsscreening gemacht und so ja die ganzen Angaben wie Body Mass Index, also der ganze Phänotyp wird aufgenommen und so weiter. Und ja, da starten wir quasi den Prozess parallel und das kann jetzt sein, dass ich stimulieren werde und mit ganz viel Glück bin ich schwanger und parallel ist aber die Eizellspenderin auch in der Stimulation und dann werden wir aber die Blastozysten von ihr, die gesunden, weil die werden wir auch mittels dieser genetischen Präimplantationsdiagnostik, also auch eine PGTA durchführen lassen und die werden wir dann einfrieren. Das heißt, falls ich mit meinen eigenen Eizellen jetzt schwanger werden sollte die nächsten Monate, hätte ich für das zweite oder auch dritte Kind, weiß man ja nicht, hätte ich dann schon was auf Lager von der Eizellspenderin, weil wir glauben, dass ich, wenn ich überhaupt noch ein Kind zeugen kann, dann nur noch eins zeugen kann. Also ich glaube nicht, und die Ärzte glauben auch nicht, dass ich in einem Jahr oder in 2 Jahren oder wann auch immer das dann soweit ist, fruchtbar sein werde. Also die Chance ist sehr, sehr gering. Und deswegen hätten wir dann einfach auch schon mal die Eizellspende blastos auf Lager. Und dann hätte ich auch diesen ganzen Aufwand nicht mehr für das zweite Kind, sondern könnte die halt einfach einsetzen lassen. Und natürlich ist eine Eizellspende keine Garantie. Also auch das kann sein, dass die sich nicht einnisten lassen. Diese Fälle gibt es auch. Es kann auch sein, dass die Biopsie falsch ist. Das heißt, dass diese Untersuchung bei den Blastozysten zwar ergibt, dass die euploid, also gesund sind, aber es kann trotzdem sein, dass da irgendwas ist, was man halt nicht hat testen können. Ne? Also es ist natürlich nie eine Garantie, die hast du nie, aber die Wahrscheinlichkeiten erhöhen sich halt enorm. Wenn du einen gesunden Embryo einsetzen lässt, egal ob das jetzt dein eigener oder von einer Eizellspenderin ist. Dadurch sind die Chancen wirklich extrem hoch. Und bei einer Eizellspende macht natürlich dann Sinn, wenn halt deine eigenen Embryos einfach auch nicht mehr gut sind. Also das heißt, wenn halt meine Embryos irgendwie alle aneuploid sind oder wir vielleicht auch gar keine Blastozysten mehr haben, kann ja auch sein, dass wir gar nicht mehr so weit kommen, dann ja, ne, muss man halt auch irgendwann sagen, dann geht es halt auch nicht und dann brauchen wir die Eizellspende. Und da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass es sowas gibt, weil, ja, stellt euch vor, die Möglichkeit hätten wir nicht, dann würden wir kinderlos bleiben. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und ich habe da hohen Respekt vor diesen Frauen, die diese Eizellen spenden. Ja, die haben da schon auch einen gewissen Aufwand, auch ein gewisses Risiko und am Ende wissen sie, ich weiß nicht, ob die erfahren, ob wir dann schwanger sind, ne, falls sie dann schwanger wären, aber ja, das finde ich schon spannend, also, dass sie dann da auch wissen, dass da vielleicht noch ein Kind von ihnen hier auf dieser Welt ist. Ne? Also das wird zwar in meiner Gebärmutter geboren, beziehungsweise entwickelt sich das, aber und ich gebäre es auch, aber die Eizelle, also die Genetik ist von der anderen Frau. Und deswegen machen die dieses Gesichtsscreening und BMI und Hauttyp und Blutgruppe und alles Mögliche, dass das so weitestgehend mir halt auch ähnlich sieht. Das ist ein bisschen, also das ist Voraussetzung in Spanien. Und die Spende ist auch anonym. Also das Kind wird auch nie wissen können, wer die Mutter ist. Das ist auch nicht nachvollziehbar, glaube ich sogar. Und das ist in Spanien aber so gesetzlich geregelt. Da gibt es nur anonyme Spenden. Ja, also eine sehr, sehr spannende Reise gerade. Wir wissen nicht, wo es endet. Und wenn ich halt nur aneuploide, also ungesunde Blastozysten habe oder gar keine Blastozysten und wir irgendwie gar nicht vorwärts kommen, dann wird das jetzt in die Eizellspende jetzt recht schnell gehen. Je nachdem. Also die Spenderin zu suchen dauert circa 8 Wochen nach deinem genetischen Test. Also ungefähr 3 Monate ab heute. Schauen wir mal. 3 Monate sind ja dann Februar, März, April. Also im Mai theoretisch könnte es sein, dass wir schon eine Spenderin haben und die vielleicht schon in der Stimulation für uns ist. Weil die durchlaufen ja auch sehr viele Tests und Prozesse. Aber ich würde gerne zur Eizellspende eine eigene Folge machen. Da möchte ich gar nicht so viel von erzählen. Jetzt nur noch mal für euch in Kurzfassung. Und mir war es einfach wichtig, das noch mal zu teilen, für was wir uns jetzt entschieden haben. Und mir ist halt auch wichtig, wie gesagt, wir versuchen beide Wege parallel. Beides auch mit immunologischer Behandlung. Ja, genau. Und dann schauen wir mal, was passiert.
Ja. Sollte vielleicht so langsam auf die Zielgerade gehen, weil dann doch irgendwie auch psychisch und emotional, das haben wir ja schon oft gesagt, kommt man dann doch auch an seine Grenzen. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es wieder so auf eine Richtung geht, wo man halt auch so vielleicht schon leicht das Ende sieht, ganz leicht. Ja. Und wäre schon schön, wenn man dann 2025 dann auch mal als positives Jahr verbuchen können und dann vielleicht auch dann zu dem Ziel kommen, was wir uns auch wünschen.
Wenn du so an die Eizellspende denkst, wie geht es so dir damit?
Ja, also vor 3 Jahren hätte ich mir das nie erträumt. Also nicht, ich wollte es nicht wahrhaben und ich wollte auch eigentlich das nie irgendwie besprechen, also in den ersten 2 Jahren, weil einfach für mich das nicht in Frage kommt, weil ich wollte natürlich, wie viele andere auch, dass wir beide die leiblichen Eltern und genetischen Eltern sind und dass es unser Kind, unsere Kinder werden. Und das ist, war für mich ganz, ganz klar. Und natürlich, das Leben spielt seine eigenen Regeln und leider auch harte Regeln. Und in unserem Fall ist es eben so, dass es dann wirklich diesen Weg nicht gibt. Und was mir natürlich für Melanie noch sehr leid tut, weil im Endeffekt ist ja dann die Frau, die da wirklich auf ihre Genetik verzichten muss, also ihre genetischen Kinder. Und das ist natürlich ein Verlust oder auch ein Verzicht, jetzt ganz, ganz hart gesprochen, nie sein eigenes Kind zu haben, also nur genetisch gesagt. Aber natürlich, das Kind wächst ja auf und das merkt man ja dann gar nicht. Also man hat natürlich schon das ein oder andere Eizellenspendenkind gesehen und die Eltern auch dazu kennengelernt. Und das Glück überwiegt alles. Ja, und das ist, glaube ich, dann auch, was bei uns dann so sein wird. Und bevor, also diesen Gedanken, kinderlos zu bleiben, ist viel schlimmer, als jetzt diesen Weg dann zu gehen und dann doch vielleicht eine Familie zu werden.
Ja, und also natürlich, ich bin jetzt nicht die, die sagt, ja, easy peasy, mache ich halt Eizellspende. Es gibt ja ganz viele Frauen, die ja sagen, ja, ist mir eigentlich egal, ob das meine Genetik ist oder nicht. Und so ganz krass habe ich es, glaube ich, noch nie formuliert. Und so ist es auch nicht. So ganz egal ist mir das nicht, weil sonst würde ich nicht jetzt auch noch weiter natürlich mal noch Versuche machen. Ich brauche halt nur für mich so einen Abschluss. Also ich brauche halt jetzt diese PGTA-Ergebnisse und Aussagen, um für mich auch abschließen zu können, weil wir wissen ja noch gar nicht, ob ich überhaupt Kinder kriegen kann. Vielleicht ist ja auch gar kein großes Problem da bei meinen Eizellen. Dann müsste man ja auch nicht unbedingt auf eine Eizellspende gehen, wenn meine Eizellen ja noch funktionieren. Also deswegen brauche ich da einfach nochmal ich brauche einfach Klarheit, ich brauche Transparenz und die haben wir einfach noch nicht. Und wenn ich die habe, dann kann ich mich auch sehr gut auf eine Eizellspende einlassen, weil ich, wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach unglaublich dankbar bin, dass es andere Frauen gibt, die da und sowas spenden würden. Und das bedeutet mir unglaublich viel. Und für mich ist das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Und ich bin mir auch ganz sicher, wenn ich dann das Kind in mir habe, in dem Moment, wo ich schwanger sein werde, ist mir das wahrscheinlich relativ egal, welche Genetik das hat. Aber jetzt gerade ist es halt noch so, lässt man jetzt schon von der eigenen Fruchtbarkeit los. Und loslassen ist nicht meine Stärke. Und deswegen möchte ich einfach noch Klarheit und ich möchte es auch noch mal versucht haben. Und das habe ich einfach so in meinem Kopf drin. Und das muss ich jetzt auch einfach tun, wenn es geht. Ich kann es ja nicht erzwingen, also nur, wenn der Körper natürlich mitspielt. Ja, und das brauche ich, das ist ein Prozess. Und danach werde ich sagen können, mit voller 100%, ich freue mich auf mein Eizellspendenbaby. Und dann ist das für mich ein genauso positiver Abschluss, wie es für alle anderen Frauen auch ist, wenn man dann den positiven Schwangerschaftstest hat und eben alle Untersuchungen danach auch positiv verlaufen. Ja, das ist, wäre dann für mich absolut in meinem Leben eine absolute Bereicherung und ich hätte nicht das Gefühl, dass ich irgendeinen großen Nachteil hätte. Ich hatte halt dann den schwierigen Weg gehabt und musste halt an der Stelle einen Kompromiss machen. Aber ich glaube, wenn ich dann da die Mäuse hier rumhüpfen sehe, das also rückt das absolut in den Hintergrund. Deswegen fühlt sich das auch einfach alles so richtig an. Auch in der heutigen Zeit, es gibt ja immer mehr Leute, die sowas machen und wir reden da auch offen drüber. Wir würden auch mit den Kindern offen drüber reden und ja, das finde ich einfach total wichtig. Und wie gesagt, ich würde aber gerne nochmal zu der Eizellspende auch eine eigene Folge machen, weil da passieren ja schon viele Prozessschritte, die finde ich auch sehr interessant. Also was passiert da genau und wie ist da auch der genaue Ablauf und ja, wie es uns auch damit geht, das würden wir alles natürlich hier auch mit begleiten lassen. Genau, das ist eigentlich, also ich starte eigentlich jetzt gerade recht positiv, schaue ich nach vorne und es ist schön, dass ich kann den Druck rausnehmen. Ich kann den Druck rausnehmen, dass ich muss nicht funktionieren. Also natürlich wünsche ich es mir, dass mein Körper wieder funktioniert und seine Zysten wegkriegt und die Stimulation machen kann und weiß ich nicht, das wünsche ich mir alles, aber es muss halt jetzt gerade auch nicht. Ne? Und wenn es nicht so ist, dann finden wir trotzdem einen Weg, schwanger zu werden und ja, mit den Zysten muss ich halt dann lernen, umzugehen. Es gibt natürlich ja auch Schlimmeres im Leben, aber mal irgendwie wird sich es dann schon lösen. Ne? Und in der Schwangerschaft gehen die Zysten ja dann auch weg. Also die würden ja dann auch einschrumpfen.
Genau, somit sind wir voller Optimismus nach Barcelona und dann.
Ja, 2025. Ich habe gesagt, 2025 werde ich schwanger. Da gibt es auch keinen, also das ist so. Da gibt es auch kein links oder rechts. Ich werde dieses Jahr schwanger, Punkt.
Genau.
So ist es. Und da gibt es also keine Verhandlungen mehr mit dem Universum oder mit dem Schicksal oder whatever. Ich muss auch nichts mehr lernen oder ich weiß nicht. Es wird so sein und eine andere Möglichkeit wird einfach nicht zugelassen. Ein anderer Ausgang aus 2025 ist einfach, wird es nicht geben.
Genau.
Genau, in diesem Sinne. Ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, meldet euch auch immer gerne, wenn ihr Fragen dazu habt. Wie gesagt, wir machen ja auch nochmal eine eigene Folge dazu, um nochmal ein bisschen mehr Details zu erzählen. Und ja, sicherlich sind von euch viele auch davon betroffen oder werden auch vielleicht davon in Zukunft betroffen sein. Und ja, wie gesagt, man freut sich immer über einen Austausch. Meldet euch gerne auf Instagram, auf meinem Profil mellas.kivu.journey oder eben auf unserem Wartezimmer.kinderwunsch in Instagram. Findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr das eingebt. Ja, dann noch alles Gute euch.
Alles Gute.
Bis dann.